Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lou. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Willkommen zur neuen Folge von Echo 3 an Echo 7. Max, bist fit?
Stets und allzeit bereit, ja.
Oha, das klingt falsch, aber ja. So, welche Folge haben wir heute? Die
40, oder?
39 müsste es sein, ja.
Genau. Kommt drauf an, wie wir letzte Woche zählen.
Die letzte Folge war das Special zur Celebration, von daher, die kann man irgendwie nicht so als reguläre Folge sehen. Na gut. Ja, wir haben heute wieder einen Gast, Reinhard Remfort.
Schönen guten Tag.
Ja, wem der Name jetzt nichts sagt, Reinhard, vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist. Also vielleicht, wer unsere Freundin Sandra kennt oder den 1AB-Ware-Podcast hört, da warst du ja auch mal zu Gast oder bist häufiger als der Podcast-Gott in Erinnerung geblieben. Aber vielleicht erzählst du trotzdem mal kurz, wer du bist, was du so machst.
Wer bin ich? Reinhard, hallo. Ich bin eigentlich hauptberuflich Physiker. Also ich habe mal Physik studiert, sehr lange, und irgendwann in diesem Physikstudium mit einem Freund mal angefangen, Podcasts zu machen. Das ist mittlerweile gute 10 Jahre her, und so bin ich in den großen Podcast-Topf gefallen und bin mittlerweile, so schlimm es sich anhört, aber obwohl ich Physik studiert habe, hauptberuflich Podcaster. Ich mache 2 Podcasts, die jeweils wöchentlich erscheinen, einmal Methodisch Inkorrekt und einmal Alliteration am Arsch. Der eine ist, der eine hat Inhalt, der heißt Methodisch Inkorrekt, da geht es um Wissenschaft, und der andere hat keinen Inhalt, da rede ich einfach nur mit einem guten Freund, so ein typisches Laber-Format, Podcasting. Darüber haben wir Sandra kennengelernt, oder ich habe Sandra kennengelernt, weil die mal für einen anderen Podcast gearbeitet hat, und zwar Bratwurst und Baklava, was der Zweitpodcast von dem Herrn Bielendorfer ist, mit dem ich ja Alliteration am Arsch mache. Ja, so viel zu mir. Ich weiß nicht, ich kann gerne mehr erzählen, aber mein Leben ist jetzt auch nicht so spannend, muss ich sagen.
Ja, ich denke, wir kommen noch auf ein paar Punkte zu sprechen. Mhm. Ja, Reinhard, du bist schon relativ lange auch im Medienzirkus unterwegs. Ich meine, glaube ich, euer gemeinsamer Weg, zumindest von Basti und dir, hat damals angefangen mit den Zerlegern im ZDF.
Ja, richtig.
Eine Show, die ich leider nie gesehen habe.
Gibt's noch auf YouTube. Zumindest den zweiten Teil davon gibt's auf YouTube. Das ist irgendwie, also da haben wir uns kennengelernt, das ist schon sehr lange her, zumindest beim ersten Teil, der ist sehr lange her. Das war mal für ZDF, wieso waren das so Einspieler, so Matz-Dinger, teuer gegen billig, irgendwas. Und da haben sie halt einen Comedian und einen Wissenschaftler zusammengesteckt, die irgendwelche Produkte testen sollten. Und da haben wir uns kennengelernt. War ein witziger Dreh, war irgendwie recht spannend. Ja, und ist irgendwie hängen geblieben. Oder man könnte auch so sagen, Basti und ich sind da haben das gemeinsam durchlitten.
Durchlitten? War es so schlimm?
Halt cringe bis zum Anschlag, ne? Aber dafür muss man es gesehen
genügte
haben.
Genügte keinen wissenschaftlichen Ansprüchen, oder wie?
Nicht mal ansatzweise, aber es ist auch egal. Oh. Das musste auch nicht sein, das sollte ja irgendwie unterhaltend sein. Ja, da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Ja. Im Medienzirkus war ich vorher schon ein bisschen unterwegs, aber weniger im Fernsehen, sondern eher so auf Bühnen. Ich habe früher viel Science Slams gemacht, ist aber auch schon, das ist schon auch schon gute 10 Jahre her. Ich habe mal ein Buch geschrieben, ich habe sehr, sehr viel so populärwissenschaftliche Vorträge für Jugendliche und Kinder in so Museen gemacht. Im Grunde mache ich das jetzt immer noch jede Woche. Ich versuche dem Herrn Bielendorfer ein wissenschaftliches Weltbild näher zu bringen, aber ja.
Hat es geklappt bisher?
Ja, geht. Ist halt, also wie so viele Leute bin ich in diesen Beruf eher so reingerutscht, und das war nie geplant. Ja.
War das so das Kaliber Backpulver-Vulkan oder?
Was genau meinst du?
Die Vorträge.
Nee, nicht Backpulver, nee, ein bisschen mehr schon. Also ein bisschen ordentlicher. Der Backpulver.
Für die Kinder vielleicht, oder?
Nee, also selbst die ganz am Anfang, die ersten Vorlesungen, die ich mit Nikolas so gemacht habe, waren halt für Kinder. Da hatten wir schon irgendwie sowas wie ein Feuertornado aufgebaut, also wo durch Luftströmung so eine Flamme in die Länge gezogen wird. Ich weiß gar nicht, was wir da noch hatten. Wir haben mal eine Kinderuni-Vorlesung gemacht, die hieß, warum hat ein Raumschiff keine Segel? Und da haben wir erklärt, wie Raumschiffe funktionieren, also beziehungsweise wie Raketen funktionieren. Wenn man sich so eine Rakete mal anguckt, die fliegt ja schon irgendwie in den Weltraum und so, aber die hat ja keine Flügel oder ähnliches. Warum kann das Ding überhaupt fliegen? Dann haben wir den Kindern Impulserhaltung erklärt. Also was Impulserhaltung ist und das halt mit Experimenten irgendwie mit einer dicken Gasflasche sich auf einen Stuhl gesetzt und die dann mal aufgedreht und gesehen, dass man durch den Rückstoß hier anfängt sich zu drehen und so. Solche Sachen. Ah, also ein bisschen mehr als ein Backpulvervulkan, kann man sagen.
Ja, aber finde ich total cool, gerade um den Kindern und Jugendlichen auch diese Sachen näher zu bringen. Das ist ganz wichtig. Ja, sieht man ja insbesondere so nach Corona und mit Klimakatastrophe, sieht man ja deutlich, dass es sehr notwendig ist, dass da die Leute gebildet werden. Ja.
Wo wir wieder bei den Star Wars Science Adventures angekommen wären.
Oh ja, das gibt's auch, ne? Ja, ihr macht das ja nicht nur für solche Sachen, sondern ihr habt ja auch noch eine MinCorrect Live-Show, ne?
Genau.
Da fackelt ihr, glaube ich, auch ein Feuerwerk der wissenschaftlichen Unterhaltung ab, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wir haben mit Methodisch Inkorrekt irgendwann mal unsere 100. Folge gehabt. Das ist ein bisschen, also mittlerweile aber auch schon ein bisschen her. Der ist früher nur alle 2 Wochen erschienen, hat mittlerweile über 200 Folgen. Also ich weiß nicht mehr, wann die 100. Folge war. Ich kriege das Jahr nicht mehr auf die Kette. Ist ein bisschen her auf jeden Fall. Und da haben
ist
wir
ja
uns,
auch schon eine lange Zeit, 10 Jahre.
Ja, ne? Ist es. Und wir haben uns damals bei der 100. Folge das erste Mal gedacht, so ey, das könnten wir doch mal als Live-Podcast machen. Da war Podcast auch noch nicht so hip, wie es heute ist. Dann haben wir uns gedacht, so komm, gucken wir mal nach einem kleinen Raum, haben eine Zeche in Herten gefunden, wo so grob 300 Leute reinpassen, haben überlegt, mal gucken, ob das geht, also ne, ob man so viele Leute zusammenkriegt, haben eine Bühnenshow uns überlegt, haben dann einen Ticketshop online gestellt und das Ding war nach unter 10 Sekunden ausverkauft, als wir den Shop online gestellt haben. Wir haben ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute Bock darauf hätten und haben dann, weil es so voll war, halt einen Tag später die gleiche Show nochmal gemacht. Also wir haben die 100A und 100B gemacht, weil es halt so viele Leute gab, die das gerne sehen wollten. Und dann haben wir gesagt, so okay, komm, wir machen ja eh auch immer irgendwie Bühnenshows für halt so ne, für die Uni. Da haben wir an der Uni gearbeitet und das so nebenbei gemacht. Und dann haben wir uns gedacht, wenn das so gut funktioniert, mit Experimenten auf Bühnen und Wissenschaft zu machen und so, dann lass uns mal eine Tour machen. Haben uns eine kleine Agentur in Köln gesucht, die es mit uns organisiert hat und haben dann unsere erste Tour gemacht. Das ist mittlerweile aber auch schon wieder 4 Jahre her, glaube ich, die erste. Und haben da so grob überschlagen fast 14.000 Leute erreicht live bei allen Terminen zusammen und haben dann gesagt, das hat echt viel Spaß gemacht und war irgendwie nett, machen wir nochmal und sind jetzt gerade bei den Ausläufern unserer zweiten Tour. Die ist genau in die Corona-Zeit dann irgendwann gefallen, da wurden auch alle Termine etliche Jahre verlegt und wir haben jetzt noch, ich glaube dieses Jahr noch 5 Termine und dann sind wir durch mit den Corona-verlegten Terminen.
Aber immer ausverkauft oder wie?
Nicht immer, aber jetzt die zweite Tour ist relativ gut ausverkauft. Also es kommt immer ein bisschen auf die Stadt an und natürlich auf die Hallengröße, die man spielt. Aber ich glaube, das Größte, was wir hatten, war Theaterhaus Stuttgart. Da war die Entwicklung ganz schön zu sehen, weil bei unserer ersten Tour haben wir im kleinen Saal des Theaterhaus Stuttgart gespielt mit irgendwie 300-400 Leuten. Und jetzt bei der zweiten Tour haben wir im großen Saal des Theaterhaus Stuttgart gespielt mit 1.100 Plätzen. Und das war ausverkauft. Und das war schon schön.
Cool.
Also
sehr cool.
Macht Spaß.
Ja, glaube ich. Und vor allem, wenn man dann auf der Bühne steht und merkt, dass die Leute alle da hinkommen, weil man selber da ist und einen auf der Bühne
sehen
wollen.
Ja, richtig. Das ist irgendwie ganz, ganz nett. Es ist aber erstaunlich, wie viele Leute da auch hinkommen, die von dem Podcast noch nie gehört haben. Die einfach nur so Dinge irgendwie denken so, oh ja, sieht nett aus, gucke ich mir mal an. Oder mitgeschleift werden.
Ja, das war bei dem letzten Live-Podcast von Sandra und Luisa auch so. Da waren eine Gruppe, ich glaube, eine Kegeltour von älteren Damen,
ja, sowas hatten
die dann
wir auch
vorne
mal.
in der ersten Reihe saßen und die hatten natürlich da den Spaß ihres Lebens, weil wer Sandra und Luisa kennt, weiß, dass da die Witze, die machen vor nichts halt. Mhm. Und die wurden auch sofort zum Nasenflöten-Solo herausgefordert und so weiter.
Auch schön.
Ja, die neue Hörer gewonnen sozusagen.
Was ist ein Nasenflöten-Solo?
Das fragst du mal Sandra.
Nasenflöten sind Instrumente tatsächlich, die man mit der Nase spielt. Die hatten wir in Methodisch Inkorrekt tatsächlich auch vor Jahren mal, weil wir ganz am Anfang die Kategorie das Shiner-Gadget hatten.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen über Minkorrekt gesprochen. Ja, Alliteration am Arsch, hast du gesagt, das ist mehr so der Laber-Podcast, obwohl ihr ja doch sehr viele Themen da auch schon in den inzwischen auch schon über 100 Folgen. Warte mal, sind doch sogar noch mehr, ne? Sind auch schon 200?
Oh, weiß nicht. Alliteration am Arsch ist von Anfang an wöchentlich erschienen. Daher dürfte das, das müsste jetzt grob 4 Jahre, es dürften auch schon 2.
Oh ja.
Weiß ich gar nicht. Also,
die heutige Folge war 235.
Ja, guck mal, siehst du, auch schon lang. Aber wie gesagt, Alliteration am Arsch ist ja tatsächlich so das klassische Laber-Podcast-Format. Ne? Also 2 Leute setzen sich zusammen, haben eigentlich kein Thema und reden mal über irgendwas. Also ohne Struktur, ohne irgendwas. Ist trotzdem irgendwie immer ganz nett, weil wir irgendwie dann doch ein interessantes Thema finden oder einfach nur unsere Meinung zu irgendeinem Thema sagen und irgendwie unterhält es dann doch ein paar Leute. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, nun, das ist halt so ein bisschen, ne, das ist so ein intensives Gespräch, was man sonst vielleicht auch gar nicht so führt, weil man ja doch im Alltag meistens gar nicht so die Zeit dazu hat und deshalb hört man da vielleicht auch mal ganz gerne zu und wenn man Bock hat, dann kann man einen Kommentar dazu schreiben oder sowas und wenn es Spaß macht, dann hört man auch weiter zu, ja. Ja, Max meint ja immer, unser erster Live-Auftritt, wo wir alleine auf der Bühne standen, wäre auch so nach dem Prinzip abgelaufen. Wir wissen nicht, was wir tun.
Genau so, ja. Also ich hatte so einen Zettel mit irgendwelchen News von, was war es, D3 oder was war es?
D23.
D23 ja. Meine ich, nicht E3, sondern ja. D23.
Die Disney-Hausmesse.
Und das war es dann, glaube ich, auch eigentlich mit Vorbereitung, ne?
Ja, hat aber Spaß gemacht.
Wie läuft das überhaupt ab, wenn ihr sowas organisiert? Also wie viel Zeit steckt ihr da rein und so?
Was meinst du jetzt genau?
Ja, also ihr seid ja relativ aktiv so in der Fanszene, sag ich mal, oder?
Ja, kann man so sagen, ja.
Ja, kann man so sagen. Also wie viel eurer Freizeit steckt ihr quasi da rein? Weil, also für mich ist ja Podcasten zum Beispiel mittlerweile mein Job geworden. Also immer, ich mache es immer noch so ganz gerne, aber es ist halt auch mein Job. Bei euch, ihr habt ja noch andere Jobs, ne, so daneben. Und das ist deshalb die Frage: so, wie viel Zeit steckt ihr so generell in Fanarbeit und ähnliches?
Also, vielleicht fange ich mal bei mir an. Also, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich schon seit 2006 bei der Yidipedia bin. Und das war eine Zeit, da konnte ich auch ganz gut zu dir und Basti relaten, weil in dem Jahr meine Mutter gestorben ist. Und das war so ein bisschen meine Kompensation, um so ein bisschen das Ganze auch zu verarbeiten. Habe ich dann meine Energie in Star Wars investiert sozusagen. Und so habe ich mich da Hals über Kopf reingestürzt, habe sehr viele Artikel geschrieben und so weiter. Und das war halt neben der Uni damals so meine Hauptbeschäftigung. Natürlich noch neben Vereinen im Ort und so weiter und so fort. Es war jetzt nicht so, dass ich das nur gemacht hätte oder so oder mich abgeschottet hätte, auf gar keinen Fall. Aber hat mir halt ein Stück weit geholfen, da vor allem auch neue Menschen kennenzulernen und neue Netzwerke zu knüpfen. Und dann kam irgendwie 2008 mal die erste Convention, auf die wir gegangen sind und dann hat sich das irgendwie immer so fortgesetzt. Und dann, wie das halt so ist, wenn man mal mit dem Studium fertig ist, dann verschiebt sich auch der Fokus so ein bisschen. Und wenn man dann vor allem fest im Berufsleben steht, dann muss man natürlich seine Prioritäten setzen. Also Artikel habe ich schon länger nicht mehr geschrieben, was mir da Max schon häufiger vorgehalten hat. Ja, er grinst schon wieder so gerade. Ja. Aber ich versuche halt immer noch unsere Social-Media-Sachen zu pflegen. Ich versuche immer noch, mich bei den Conventions sehr einzubringen. Und dann haben wir halt im Herbst 21 den Podcast hier gestartet, weil wir zusammen in The Old Republic geradet haben und dann, oder mehrfach geradet haben und dann immer den Leuten den Lore-Dump gegeben haben und da haben wir gedacht, da könnten wir ja auch einen Podcast von machen. Ja, und so kam dann eins zum anderen und das ist jetzt so mit das, was mir auch mit am meisten Spaß macht, vor allem, weil da ist halt das, was ich gerne mache, Netzwerke knüpfen. Verbindungen herstellen und so weiter und Leute miteinander in Verbindung setzen und ja, und dadurch lernt man halt auch nochmal mehr Leute kennen, als es jetzt nur durch Conventions oder durchs Wiki ist. Also vom Zeitaufwand her ist es jetzt halt so, wenn wir halt aufnehmen, das ist dann halt, je nachdem wie lange es ist, immer eine Stunde, zwei, drei an dem Tag dann halt und dann nochmal, ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, wenn du das nachbearbeitest, aber da braucht man ja meistens nochmal mindestens die anderthalb Zeit, um den ganzen Sermon dann zu schneiden.
Das kommt drauf an, um welchen Podcast es geht.
Ja, ja gut, ja. Also Postproduktion dauert ja dann halt auch immer noch so ein bisschen. Ja, und dann halt bei Conventions ist es halt immer so eine Sache, dann was man da macht. Also wenn wir nur den Stand haben, den wir halt seit ungefähr 2012 immer in neuen Iterationen durchgeächelt haben, dann ist das inzwischen sehr routiniert. Wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen Absprachen mit dem Veranstalter. Das macht alles der Moritz. Und da habe ich dann höchstens mit den Drucksachen zu tun, die mache ich dann auch noch, aber das hält sich dann in Grenzen. Aber seit wir dann angefangen haben 2019 mit der ersten Show, die wir auf die Bühne gebracht haben, da ist das dann natürlich nochmal ein etwas anderer Aufwand. Aber das ist dann halt so ein Auf und Ab, wie es halt immer so ist, wenn man Veranstaltungen hat. Das kenne ich allerdings auch aus dem Vereinsleben. Ich bin auch bei uns hier im Karnevalsverein aktiv. Das ist dann halt so, ne, immer um Karneval rum sehr aktiv und den Rest des Jahres dann relativ wenig.
Wie ist das bei dir, Max? Also ich stelle mir deinen Job schon stressig vor. Wie ist das da dann noch sowas wie, also so ein komplettes Wiki zu betreuen?
Zwei Worte zu viel.
Ja.
Und ansonsten schließe ich mich da, glaube ich, Michaels Sermon von gerade eben an. Also es ist, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert irgendwie. Es, wie der Frank gesagt, wenn es lauft, dann lauft's.
Ich glaube, ihr seid, für mich hat Science Fiction generell auch einen relativ guten einen hohen Stellenwert. Also ich lese gerne Science Fiction, gerade alte Sachen, so, ne, also so Klassiker, wenn man sie so nennen möchte. Und ich freue mich darüber, dass es immer mehr geworden ist, was es gibt, was man gucken kann oder lesen kann oder so. Wobei da auch viel Scheiß leider bei ist. Aber jetzt mal kurz überlegen, worauf ich hinaus wollte. Manche Sachen haben sich ja hart verändert. Ne? Also wenn ich mir angucke, gerade bei Star Wars, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendjemandem auf die Füße trete, aber die alten Filme sind super, die neueren Filme sind auch okay, aber so die letzten drei Teile, ich konnte damit nicht mehr so richtig connecten, muss ich sagen, weil das für mich irgendwann eher zu so einem Actionfilm einfach nur verkommen ist, ohne dass die Geschichte dahinter in irgendeiner Form relevant war, beziehungsweise es kam mir doch alles sehr, sehr bekannt vor. Andererseits hingegen gab es auch Sachen, die ich gut fand, sowas wie Mandalorian als Serie fand ich gut, dass da mal im gleichen Universum irgendwie was Neues passiert ist. Ich fand Rogue One damals gut als Film, also so als Geschichte, die irgendwie im gleichen Universum spielt, aber ein bisschen außerhalb der eigentlichen Story sonst. Dahingegen fand ich sowas wie den Han Solo Film, den fand ich grottenschlecht.
Ich gebe zu, ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Ja, schön. Als diejenigen, die in diesem Universum ja viel, viel mehr drin sind als ich, ne? Also wie gesagt, ne, ich mag Star Wars und so, ich würde mich auch noch als Trekkie bezeichnen, allerdings jetzt auch nicht so hart, dass ich irgendwie die einzelnen Besatzungsmitglieder der Enterprise aufzählen kann bis zum letzten irgendwas. Aber trotzdem mag ich das Franchise, ich mag generell, wie gesagt, Science Fiction. Wie ist das für euch, für Leute, die gerade in diesem Star Wars-Universum so tief drin sind, dass das Disney irgendwann übernommen hat? Und es gibt ja böse Stimmen, die dann irgendwie sagen so, ja, seit Disney wird das nur noch ausgebeutet. Ich sag mal so, ne, George Lucas hat im Grunde Merchandise erfunden. Also ne, daher, das war vorher nicht viel anders.
Ich lass jetzt mal Max hier im Vortritt, ich muss ihn dann vielleicht gleich mal zwischendurch einbremsen. Aber
na, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, du rennst hier tatsächlich offene Türen ein, also das, ich glaube, die Ansichten zu den Filmen würden wir relativ genauso unterschreiben.
Obwohl wir müssen da, glaube ich, unser Max und mein Lieblings-Star-Wars-Film ist Episode 3, Die Rache der Sith. Ich weiß nicht, ob du da
Ja, den finde ich auch ganz gut. Also den finde ich auch noch, ne? Der ist auch okay, aber also gerade, ich muss sagen, gerade die letzten drei Teile, die erschienen sind, haben mich so gar nicht mehr abgeholt.
Du meinst die Episode 7 bis 9?
Genau, 7 bis 9. Die 7 habe ich im Kino gesehen, 8 und 9 nicht mehr.
Okay, ja.
Also bei der 7 bin ich, also ich saß im Film drin und habe mir die ganze Zeit gedacht, warum ist Snapes Sohn plötzlich der Bösewicht? Naja, also ich konnte mit dem Film nicht so viel
Adam
anfangen,
Driver,
weil ich das Gefühl hatte, so es ist irgendwie die alte Geschichte nochmal aufgekocht, nur jetzt mit einer weiblichen Heldin und irgendwie der Bösewicht eine Spur jünger. Aber so richtig, also ne, fand ich aber trotzdem im Nachhinein dann noch halbwegs okay und Teil 8 und 9, ich glaube, ich bin bei beiden eingepennt. Also die haben mich beide nicht mehr abgeholt, aber vielleicht war für mich das Problem an den Geschichten, also an den Filmen, dass die, also das Universum ist toll, ne, aber die Geschichte, um halt die Skywalker-Familie und so weiter, die ist irgendwann mal durch. Da ist fertig. Das muss nicht noch bis zum letzten Quänkchen durchgeritten werden. Das Universum bietet so viele schöne andere Möglichkeiten, dort Geschichten zu erzählen. Und das hat halt, wie gesagt, ich fand damals Rogue One, fand ich großartig als Film.
Ja, also ich bin da immer etwas kritischer als die anderen Leute bei uns. Also viele finden, also die gerade auch 7 bis 9 genauso kritisch sehen wie du, sind bei Rogue One fast von Stühlen gekippt, weil das so geil war für sie. Ich bin da immer etwas kritischer, weil ich den ganzen Plot halt dann vor allem so das letzte Drittel auch sehr, sehr, sehr vorhersehbar fand. Und diese Plot-Devices, die da verwendet wurden, habe ich schon mehrfach gesagt, insbesondere da auf diesem Turm am Ende da auf Scarif, wo sie dann diese Kassette den Turm hochtragen muss, in die Sendestation direkt unter der Sendeschüssel und dann noch die Steuerung dafür ist auf einem langen Steg. Also da habe ich nur gedacht, nee Leute, damit, nee. Sorry, nein. Aber ja. Ja, grundsätzlich, du hast eben gefragt, wie das so ist mit für uns, wenn da als Disney übernommen hat, ob das sozusagen der Kipppunkt gewesen wäre. Ja und nein, würde ich mal sagen. Einerseits, George Lucas hat ja selber schon in seinem eigenen Revier gewildert sozusagen mit The Clone Wars und so weiter. Da wurde ja schon einiges, was halt dann im erweiterten Universum, wo wir halt größtenteils zu Hause sind oder waren oder immer noch sind, wurde ja dann sozusagen auf die zweite Bank geschoben und mit Disney ist es dann halt quasi komplett abgeschnitten worden. Ja, und das war halt dann so ein bisschen schade und dann kam halt 7 bis 9, wo du bei 7 halt dachtest, okay, interessanter Start, ist zwar so die alten Filme nochmal neu aufgelegt mit einer weiblichen Heldin, wie du schon sagtest, aber mal sehen, was da noch kommt. Und dann kam Episode 8, den habe ich einmal im Kino gesehen und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto schlimmer wurde er für mich. Und da muss man aber zumindest sagen, sie haben sich was getraut, auch wenn der Film selber eine unlogische, Mist war. Und bei Episode 9 war es mir persönlich dann egal. Den habe ich mir dann einmal halt angeschaut und dann war es aber auch gut, okay, damit ich es gesehen habe. Ja, das lässt sich eigentlich alles damit zusammenfassen mit Somehow Palpatine Returns, ne Max?
Oh ja. Das Meme könnte ich eigentlich nochmal reinschicken, aber dazu müsste ich es erst wieder finden.
Ja, ja. Ja, aber das beschreibt halt so dieses ganze Problem. Also du irgendwie, also man kann jetzt nicht sagen, dass das komplett ideenlos gewesen wäre, aber im Prinzip hast du es auch schon gesagt, die Story, die halt da drum gestrickt wurde, war halt belanglos. Und ne, gerade das, was die Skywalker-Familie, also ne, die großen drei, Han, Luke, Leia, groß gemacht hat, das hat diese dritte Trilogie einfach nochmal komplett unterminiert, weggewischt und hat das jetzt sozusagen dann der Rey in die Schuhe gelegt. Ja.
Als Star Wars Hardcore-Fans, ne, wie steht ihr denn dazu Star Trek?
Also ich bin mit Star Trek, habe ich meine Grundschul- und weiterführende Schulzeit verbracht. Ich bin erst mit Episode 2 wieder bei Star Wars eingestiegen, vom Fernsehen her. Max, wie ist es bei dir mit Star Trek?
Ich kenne genau eine einzige Serienfolge und ansonsten gar nichts. Und diese Serienfolge war verstörenderweise die mit den Klingonen-Nazis. Wir haben die letztens mal rausgesucht, aber...
Okay, okay. Ja, Star Trek ist ja auch ein sehr breites Universum, sag ich mal. Also da gibt es sehr viel Gut, also sehr viel Licht und sehr viel Schatten auch. Mir haben jetzt in den letzten Tagen mehrere Leute angetragen, ich soll mir doch nochmal die dritte Staffel von Picard geben. Die wäre wieder gut. Ich traue mich noch nicht so wirklich, weil ich fand die ersten beiden Seasons scheiße.
Ja, die erste Staffel, da habe ich irgendwann kurz vorm Ende bin ich dann auch, habe ich es dann nicht mehr weiter verfolgt. Die zweite Staffel, da habe ich dann nur Schlechtes drüber gehört. Und bei der dritten Staffel müssen sie jetzt anscheinend nochmal eine richtig große Schippe draufgelegt haben. Also die Bilder, die ich gestern auf Twitter gesehen habe.
Die Frage
ist,
kann man die gucken, ohne sich die anderen vorher angucken zu müssen? Also muss ich mir zwei Staffeln Scheiße angucken, bevor ich mir eine Staffel ordentliche Sachen angucken kann?
Das ist eine gute Frage, die habe ich mir nämlich auch schon gestellt, aber die dritte muss wohl wirklich gut sein, gerade weil da ja die komplette Enterprise-Besatzung wieder dabei ist. Und gerade jetzt habe ich, wie gesagt, ich habe gestern Abend, haben wir auf Twitter noch ein bisschen geguckt, weil mein Vater unbedingt die Beatrice Egli-Show gucken wollte, habe ich mich dann irgendwie so in die Twitter-Hölle versenkt. Ja, Max guckt schon so befremdet, ja, so ging es mir auch. Aber ja, jedenfalls habe ich dann gesehen, dass dann die alte Crew in einem neu aufgebauten Set der Enterprise-D-Brücke steht und das ist schon ganz cool.
Das ist ganz cool.
Ja.
Ich hadere da noch ein bisschen, weil Picard hat mich echt hart enttäuscht. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Serie und ich habe auch in der ersten Staffel irgendwann so, ich weiß gar nicht, ob ich die zweite noch komplett gesehen habe, hat mich nicht mehr so richtig abgeholt. Zur gleichen Zeit war ja so grob, wenn ich mich nicht irre, Discovery, irgendwie Staffel 3 oder irgendwann, das wurde mir auch irgendwann zu abgedreht und das erste Mal, dass ich wieder wirklich Star Trek Feeling hatte und dachte so, oh, das ist aber, ne, das ist gut, war mit Strange New Worlds auf Paramount.
Das habe ich leider noch nicht geguckt, aber es muss auf jeden Fall gut sein, ja.
Das solltest du dringend tun, weil die haben eine gute Sache wieder gemacht, die leider nicht mehr Trend war. Es war ja plötzlich Trend bei allen möglichen Serien, dass diese Serien alle ein langer Film waren, wie zum Beispiel Picard. Ist ja eine Handlung, die sich komplett durchzieht. Es ist eigentlich ein langer Film, den du guckst. Und das haben sie bei Strange New Worlds endlich wieder fallen gelassen. Da ist eine Folge eine Geschichte.
Das ist sehr gut. Das hilft schon, ja.
Monster of the Week, oder wie?
Ja, Case of the Week, Monster of the Week, ja, sowas. Ja,
ja genau. Aber genau das ist es ja, was man da mag. Also ich zumindest. Ich fand das immer schön.
Aber ist es nicht auch immer genau das, worüber jeder Kritiker ablästert?
Ich finde, das hat gerade von zum Beispiel Next Generation und so den Charme ausgemacht, dass man eine Folge mal gucken konnte und es nicht schlimm war, wenn man eine Folge verpasst hat. Und es gab trotzdem immer eine große Rahmenhandlung irgendwie so grob drumrum, aber trotzdem waren die Folgen die Geschichten in maximal ein bis zwei Folgen abgeschlossen. Ist natürlich was man auch bemängeln kann, wo man auch sagen kann, finde ich scheiße, also hier, ne, genau, Monster of the Week, so in etwa, aber ich mochte das immer sehr. Naja, ich habe es auf jeden Fall vermisst.
Ja, wir hatten tatsächlich das Vergnügen, 2019 auf der FedCon Anson Mount und Ethan Peck zu treffen. Die beiden sind auch ganz coole Typen. Mhm. Also Captain Pike und Mr. Spock, den neuen.
Also könnt ihr euch mit denen tatsächlich unterhalten. Also ich war noch nie auf so einer Con. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das abläuft.
Ja, wie das abläuft, das ist eine gute Frage. Das weiß man teilweise selber nicht so genau. Aber ja, das ist tatsächlich jetzt auch schon so eine kleine Sache, wo wir mit gehadert haben, insbesondere im Anschluss an letztes Jahr. Wir waren ja 2019 auf der Bühne als Vortragende und wir waren letztes Jahr auf der Bühne als Vortragende. Und wir hatten da die VIP-Karte und wir hätten eigentlich auch in den Green Room gedurft. Und auch schon 2019.
Was ist der Green Room?
Also da, wo sich die Stars aufhalten.
Okay.
Backstage quasi. Ja. Und das war besonders ärgerlich, weil wir das bei beiden Veranstaltungen nicht wussten. Und letztes Jahr standen wir dann mit einer Bekannten hinter der Bühne bei der Closing Ceremony und warteten dann drauf, dass wir einmal da über die Bühne winkend laufen durften. Und dann kamen da die drei älteren Herren, die gerade auf der Bühne Musik gemacht hatten und gingen dann die Treppe zum Green Room rauf. Und ich dann so, ach ja, der Green Room, das unentdeckte Land. Und sie, wieso? Ja, ich sag, da kommen wir ja nicht rein. wieso, du hast doch hier diesen VIP-Ausweis, damit kannst du auch in den Green Room. Und wir so, what? Okay.
Ja. Über was habt ihr denn vorgetragen?
Ja, 2019 hatten wir eine Show zusammen mit unseren Freunden von der Yidi Bib. Da haben wir eine Quizshow gemacht nach dem Vorbild von Wer weiß denn sowas?
Ah.
Und 2022 haben wir mit Sandra quasi eine Live-Podcast mit Publikumsbeteiligung gemacht. Haben da über verschiedene Sachen gesprochen und das Publikum durfte dann über Sachen abstimmen und so weiter. Es war vom Zeitpunkt her ein bisschen blöd, weil das eine Stunde vor der Closing war. Ja, war ein bisschen schade, hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht und unseren Kontakt zum Veranstalter, der hat sich sehr darüber gefreut, der war total begeistert und unsere Freunde von den Nürnbergern, die haben uns dann danach sogar angeboten, dass wir bei denen auf der Norris Force Con, das ist so eine Charity Convention, die alle paar Jahre mal stattfindet, alle 3 bis 5 Jahre, dann freitagsabends die große Bühnenshow inszenieren durften. Haben wir dann letztes Jahr im Herbst auch gemacht. Und das war echt schön.
Wie viele Leute kommen denn so zur FedCon?
Oh, Max.
Mir liegen keine Zahlen vor, aber ich kann mal nachschauen.
Ja, aber ich glaube, es sind so über das ganze Wochenende verteilt so 5.000 bestimmt. 5.000 bis 8.000 würde ich mal sagen.
6.000.
Ja. War meine Schätzung ja gar nicht so falsch.
Was ist so das Programm? Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorzustellen habe. Ich habe mal überlegt, zu sowas vielleicht mal hinzugehen, aber was erwartet mich da?
Wir hätten da ja was.
Ja, wir haben auch dieses Jahr wieder eine Show auf der FedCon. Da können wir gleich mal noch drüber sprechen, auch offline sozusagen. Aber mal kurz beschrieben, also das ist halt ein dreitägiges Wochenende. Die FedCon findet immer an Pfingsten statt, geht von Freitag bis Sonntag. Und das ist halt im Prinzip eine Veranstaltung im Maritimhotel in Bonn, wo Vorträge und so weiter angeboten werden von den verschiedenen Fangruppen, von Leuten, die im Fandom aktiv sind und natürlich mit ganz vielen Gaststars, die immer so ein ums andere Jahr dann themenschwerpunktmäßig eingeladen werden. Dieses Jahr ist zum Beispiel Stargate dran. Max ist sehr großer Stargate-Fan, der hat letztens nochmal alle Serien durchgesuchtet, ne?
Ja, alle 8 Staffeln, wie viel es sind.
Wow. Ich habe die ursprünglichen davon habe ich tatsächlich auch noch gesehen, damals noch auf Videokassette, also Stargate SG-1, aber später war es da kamen ja noch etliche andere Spin-Offs dazu, oder?
Atlantis war sogar besser als SG-1.
Ah.
Ja, die ersten 2 Staffeln jetzt nicht so, aber danach wurde es besser.
Und dann kam noch Universe, genau.
Aber das war nicht so
ein
toll.
Bisschen düster und bösartig und irgendwie
das ist,
alles
kannst du am ehesten mit Picard vergleichen.
Viel Weinberge und viel Gerede, oder?
Nee, aber viel Gloominess und sehr weirdes Stuff, der da veranstaltet wurde. Jedenfalls, dieses Jahr ist der Schwerpunkt auf der FedCon Stargate. Also da kommt fast der ganze Hauptcast, bis auf T'Alk kommen alle Hauptdarsteller. Und einige vom Nebencast und von Atlantis und George Takei von Star Trek kommt noch und ich glaube Marina Sirtis kommt auch noch, also Deanna Troi und sehr breit aufgestellt diesmal. Das wird, glaube ich, eine ganz gute Sache und ich habe bisher noch keine Absagen gehört, also kann immer noch kommen, aber es scheint gerade durchzugehen. Okay. Und die machen dann halt auch ihre Panels auf der Bühne, immer ne, mal alleine, mal mit anderen Leuten zusammen und und dann gibt's halt alles Mögliche, von Buchbesprechungen, von Vorträgen, dann ist ein Physiker, der noch dahin kommt, der Dr. Hubert Zitt, oder ist er sogar Professor, weiß ich nicht, auf jeden Fall, der hat eine ganz eigene Fangemeinde da auf der FedCon und das ist erstaunlich, was der für einen Bühnenapplaus kriegt, wenn der auf die Bühne geht.
Also mehr als alle anderen, also es ist komplett crazy.
Und da gibt es natürlich die verschiedensten Kostümgruppen, die da hinkommen, wobei natürlich die Star-Wars-Kostümgruppen meistens am stärksten vertreten sind. Abends gibt es dann noch Party, gibt schon mal so eine Parade der Kostümgruppen, solche Sachen halt. Und dann halt, großes Meet and Greet und Kaufen und so weiter. Also im Prinzip so eine, ja gut, ich meine, ein bisschen Kommerz muss immer dabei sein.
Ja, natürlich, ne? Natürlich.
Aber ja, das Hauptsache ist schon, dass da halt so eine Con-Family, nennen wir es inzwischen, schon zusammenkommt. Man trifft halt Leute, die man da seit Jahren trifft, und man trifft neue Leute, die dazukommen, und man knüpft Verbindungen, man, ja, trifft sich wieder, tauscht sich aus. Und was vielleicht für dich noch interessant ist, die ESA, die ist auch seit einigen Jahren da vertreten, mit einem relativ großen Team immer. Letztes Jahr hatten sie sogar eine Nachricht direkt aus der ISS von der Space Sam, von dieser Astronautin, die da unterwegs war.
Mhm. Cool. Ja, ich finde es schön, wenn sich irgendwo solche Institutionen wie die ESA oder so dann nicht zu ernst nehmen und sowas dann mitmachen.
Ja, die haben auch eine echt große Fanbase. Also da wird schon immer gefragt, kommt denn nächstes Jahr auch die ESA wieder? Also das ist schon fest eingeplant, ja. Ja, wär ja schön, wenn wir dich auch mal zu sowas begrüßen könnten. Auch nur als Besucher, falls es mal irgendwann passt.
Mittlerweile wohne ich ja wenigstens wieder in der Nähe, ne? Und nicht mehr am Arsch der Welt.
Ja, ich war ja recht erstaunt. Du hattest ja irgendwann mal gesagt, dass deine Frau nach Österreich gezogen war, beruflich bedingt.
Yep.
Und dann sagtest du auf einmal wieder, ja, ich bin dann jetzt wieder im Ruhrgebiet oder so.
Ja, das hat mehrere Gründe. Das kann ich euch nachher auch mal offline erzählen. Die nächste FedCon ist am 26. Mai, wenn ich das, Google nicht lügt.
Ja, müsste Pfingsten sein, ja.
Da bin ich, ich muss mal gucken. Muss mal gucken, ob das passt.
Ja, wenn, dann sag Bescheid, wir drehen dann was.
Aber ich würde tatsächlich dann gerne mal hin. Ja.
Wenn du so Star Wars schaust, du hast ja eben schon gesagt, die haben die alten Teile sehr gut gefallen, die Prequels haben dir ganz okay gefallen und die neuen Teile so eher weniger. Wie sieht's denn da so aus der Physikerperspektive aus, wenn du dir das anschaust?
Ja, man könnte darüber jetzt wahrscheinlich irgendwie fachsimpeln, was da physikalisch möglich wäre oder nicht. Aber Star Wars ist ja tatsächlich ein Science-Fiction-Franchise, in dem Physik gar nicht so eine Rolle spielt. Also natürlich, du hast irgendwie, du hast überlichtschnellen Antrieb, wie in jedem Science-Fiction, ne? Du hast Laserpistolen und Lichtschwerter und das war's, oder? Oder ist da noch irgendwas anderes an Physik?
Max.
Zeitreisen.
Aber nur bedingt.
Aber auch nicht so richtig.
Nicht so wie bei Star Trek.
Sehr bedingt mittlerweile, ja.
Also nicht, dass ich das irgendwie, schlecht rede oder schlecht machen möchte.
Nein.
Aber
nein, absolut
ich,
nicht.
Also vergleichen ja auch manche irgendwie Star Wars mit Märchen, ist vielleicht das falsche Wort. Aber irgendwie so, Das ist eine Geschichte, die prinzipiell auch im Nicht-Weltraum funktionieren würde. Ne? Also das ist eine Geschichte, die man auch, wenn man wollen würde, irgendwie ins Mittelalter mit Magie verfrachten könnte.
Ja, man hat, glaube ich, mal gesagt Science Fantasy.
Ja, das wird's vielleicht treffen. Das würde halt gehen, ne? Natürlich ist sowas wie überlichtschnelles Reisen, Laserpistolen oder so irgendwie das, was in Science Fiction halt immer noch vorkommt, aber in vielen Geschichten, ne? Und was irgendwie, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, nur weil ich Physiker bin, finde ich das nicht zwingend interessant, ne? Also ich finde das ich finde das Lichtschwert an sich eine schöne Idee. Ob sie sinnvoll ist oder nicht, kann man drüber reden. Aber ich finde es eine schöne Idee, einen Stab aus Licht zu haben oder Plasma oder was auch immer es sein soll, der irgendwie jegliches Material durchschneidet. Finde ich irgendwie nett. Und dann diese Jedi-Ritter sozusagen auch als als Schwertkämpfer, ne, die dank ihrer übernatürlichen Begabung trotzdem in der Lage sind, mit diesen Lichtschwertern auch gegen Schusswaffen zu bestehen, ist schön, ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt mit Physik in Verbindung bringen würde.
Naja, also George Lucas war ja großer Kurosawa-Fan, also der hat hier die sieben Samurai und so weiter, das ist ja eine große Inspiration für Star Wars gewesen und man kann ja mit einem Katana zum Beispiel, auch wenn man denn gut wäre, könnte man damit ja auch Pistolenkugeln in der Luft zerschneiden.
Ja, genau. Das haben auch schon diverse Fernsehshows mal ausprobiert, indem sie
ja,
auf
aber
einen,
das war halt so
eine Klinge.
Kacke.
Ja, aber das würde prinzipiell, also ne, ich meine, so eine Pistolenkugel besteht aus Blei, ne, oder aus weichem Metall und natürlich kannst du das durchschneiden. Ne?
Ja, klar. Nein, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, du hast ja jetzt gerade einige Sachen angesprochen, zum Beispiel das mit den, du hast Laserpistole gesagt. Max, gibt es eigentlich so viele Laserpistolen in Star Wars?
Laser tatsächlich, glaube ich, so gut wie gar keine. Das ist nur als Blaster.
Oder ich weiß nicht, was es physikalisch sein soll, wenn die Stormtrooper daneben schießen.
Die verschießen ein Plasma.
Ein Plasma.
Also die verschießen so ein, ja.
Okay.
Ja, also das ist, das kommt, glaube ich, in Episode 5 einmal vor. Die sind ja da in der Wolkenstadt und da wird sozusagen dieses Gas, aus dem das Plasma hergestellt wird, gefördert in der Wolkenstadt. Genau, das ist sogenanntes Tibana-Gas und da gibt es halt dann so Gaskartuschen, die dann halt in die Blaster reingesteckt werden und mit denen, wo dann halt diese Blasterbolzen halt rausgemacht werden. Und das ist dann auch diese Szene, wo dann ne, in Episode 7 am Anfang, wo Kylo Ren dann diesen Blasterbolzen in der Luft quasi anhält mit der Macht. Das würde ja nicht funktionieren, wenn es nur Licht wäre. Kann ja nur physische Objekte quasi einhalten.
Ja, Licht, also du kannst Licht auch als Teilchen betrachten, ne? Die guten Photonen.
Aber ne, so ist das so ein bisschen, ne? Das ist im Prinzip ein Gasbolzen sozusagen. Ionisiertes
ja,
Gas.
Ja, ich wollte nur sagen,
so
ich habe irgendwie, ich habe bei mir, also gefühlt steht Technik, also die Art von Technik bei Star Wars weniger im Mittelpunkt als bei anderen Science-Fiction-Franchises. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, dass bei Star Trek Technik einen viel, viel höheren Stellenwert hat als bei Star Wars.
Also bei Star Wars ist so ein bisschen ambivalent tatsächlich. Wenn du dir die Filme anguckst, dann hast du halt diesen Fokus vor allem auch auf diese Machtcharaktere. Also ne, die Jedi und so weiter mit diesen Zauberfähigkeiten. Und wenn du dir dann halt andere Sachen anschaust, ich gehe jetzt mal gar nicht in die Literatur oder so, aber selbst Mandalorian oder Andor und so weiter, die sind ja durchaus mehr so auf dieser realistischeren Ebene unterwegs. Hast du Andor gesehen? Hast du eben noch gar nichts zu gesagt?
Nee, Andor habe ich nicht gesehen. Das Mandalorian habe ich gesehen, ich habe Book of Boba Fett gesehen, aber Andor ist bis jetzt noch an mir vorbeigegangen. Ist es denn sehenswert? Also
ja, mein Wahlspruch ist, die Schauwerte stimmen.
Okay.
Also für, ich weiß ja nicht, du hast ja wahrscheinlich einige Reaktionen gesehen im Internet dazu. Die Leute waren ja sehr
relativ wenig. Es ist also ist nicht so. Ich habe ein paar Leute gesehen, die irgendwie dies ganz gut fanden. Aber so ein riesen Feedback zu Andor habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass halt Mandalorian fanden alle Leute super. Ich fand es auch ganz gut. Meinetwegen hätte man Baby Yoda auch weglassen können. Ne? Also der finde ich, musste nicht so. Aber ne, man will halt Spielzeug verkaufen. Dahingegen fand ich Book of Boba Fett fand ich ein bisschen enttäuschend. Da ist irgendwie so wenig passiert dann doch. Ne, aber war trotzdem noch ganz okay. Andor, vielleicht hatte ich zu der Zeit, als das rauskam, auch gerade genug von Star Wars. Also Star Wars gesättigt und vielleicht ist das was ich mir aber jetzt mal wieder geben könnte.
Also Andor wurde halt von vielen als das beste Star Wars seit langem gelobt.
Okay.
Ob da jetzt Max ist sehr skeptisch, was das angeht. Wir würden es am liebsten zusammenstreichen, weil halt es ist quasi die Entdeckung der Langsamkeit, was einige aber sehr gut fanden. Manchmal wurde es mit Breaking Bad verglichen, obwohl ich das eigentlich auch ein bisschen schief finde, weil es eigentlich nicht der Fall ist.
Also ich fand Breaking Bad damals auch schon schlimm, deswegen habe ich es noch nicht
Na, das sollte man aber weitergucken. Also das solltest du wirklich weitergucken. Also Breaking Bad hat natürlich auch seine Längen, aber trotzdem, also ich finde zum Beispiel Breaking Bad schafft es, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, während das so Sachen wie The Walking Dead gar nicht schaffen. Ich habe mich bei The Walking Dead zu Tode gelangweilt, weil da halt nichts passiert die ganze Zeit.
Brains, was?
Nun ja, du hattest gerade Walking Dead erwähnt. Ja, bei Walking Dead, da habe ich damals die ersten beiden Folgen auf RTL 2 mal geguckt, als es das erste im Fernsehen lief. Und da habe ich nur gedacht, was ist denn das für eine Scheiße?
Ich fand es noch ganz gut. Es wurde mir irgendwann zu lang. Also ja. Ich habe die Folgen irgendwann geguckt mit dem Finger auf dem Vorspulbutton sozusagen.
Ja, und so ging es Max bei Andor. Ja. Aber wir wollen ja das natürlich nicht schlecht reden. Also es ist eine ganz interessante Story aus einer Perspektive, die man aus Star Wars bisher gar nicht so kannte. Es ist halt im Prinzip ja die Vorgeschichte zu Rogue One. Mhm. Und sie zeigt halt so die Alltäglichkeit des Bösen im Imperium und so weiter. Und das macht es eigentlich ganz gut. Und das ist auch, glaube ich, das, was die Leute daran so gut fanden, dass es halt eben, ja, auf einer Seite mit der Belanglosigkeit und mit der Langeweile spielt, die so ein Alltag unter so einem oppressiven Regime nun mal ist, und eben dieser Widerstand, der sich selber erstmal noch finden muss und so weiter, was da alles zugehört. Von daher könnte sein, dass dich das dann doch ganz gut catchen könnte, falls du über die Längen zwischendurch wegkommst.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, also wenn man sämtliche Szenen, in denen Leute wortlos aus dem Fenster starren, wortlos Gänge durchschreiten, sich wortlos gegenseitig anstarren oder alles drei gleichzeitig tun, wenn man die alle rausstreichen würde, würde man ungefähr eine ganze Folge sparen, wenn es 12 Folgen. Also ich weiß nicht. Und ob es wirklich 2,5 Gefängnisfolgen braucht, das ist auch die Frage.
Jetzt spoiler den Reinhard nicht so. Naja. Ja, also es ist so ein bisschen ins größere Ganze eingebunden auf jeden Fall. Von daher könnte es sich durchaus lohnen, das mal zu gucken. Vor allem, wenn man jetzt Mandalorian auch geschaut hat und so weiter. Wir hatten jetzt schon über ganz viel Science-Fiction gesprochen. Wie sieht's denn bei dir so aus im Fantasy-Bereich? Oder bist du da raus?
Ich überlege gerade, was das Letzte war, was ich dazu geguckt oder gelesen habe. Also mal abgesehen von Herr der Ringe, also ne, so obvious Klassiker, bin ich großer Fan von Terry Pratchett, mag ich sehr. Wobei das ja, weiß ich nicht, ob man das Fantasy nennen möchte oder Comedy-Fantasy oder irgendwie sowas.
Ist aber auch ein ziemlicher Epos, ne? Scheibenwelt und so weiter, ne?
Also ich habe nicht alle Scheibenwelt-Romane gelesen, um es mal so zu sagen, aber ich mag die Welt, ich finde die Welt ganz witzig. Und die Art, wie die Bücher geschrieben sind, finde ich auch ganz witzig. Bei Terry Pratchett ging es mir auch immer so, dass ich so ein Buch gelesen habe und dann reicht es auch erstmal wieder. Also ich könnte nicht 2-3 Bücher davon hintereinander lesen. Ansonsten, ich überlege gerade, was ist denn noch so Fantasy, was man gesehen oder gelesen haben sollte?
Game of Thrones?
Ah, Game of Thrones. Ja, Game of Thrones habe ich auch gesehen. Ich weiß aber nicht, warum ich es komplett gesehen habe, ehrlich gesagt. Weil eigentlich passiert da ja auch sehr lange sehr viel nichts. Ne? Und hat auch so ein ganz klein bisschen, finde ich, Lost-Phänomen, dass so 3-4 Handlungsstränge aufgemacht werden, die aber irgendwie nie wirklich aufgelöst werden. Und ist halt nicht abgeschlossen. Ne? Also da fehlt irgendwie die letzte Staffel, die ja nie erschienen ist.
Ja, da gibt es ja dieses Bild mit dem Pferd, was dann am Anfang sehr gut aussieht und hinten raus immer rudimentärer wird.
Ja, genau, das so. Ich habe tatsächlich sogar, bevor es die Serie gab, mal versucht, dieses Epos zu lesen. Bin im ersten Buch, aber ich glaube, spätestens nach der Hälfte war es mir nicht ausgestiegen, weil ich hatte das Gefühl, ich lese die Bibel. Ne? Also irgendwie Adam zeugte bla bla bla, Ezekiel zeugte so und so. Und also ich habe keine Lust, erst 5 Stammbäume zu studieren, bevor ich eine Geschichte lese. Das
ist richtig.
Hat mich nicht so abgeholt. Aber an sich fand ich Game of Thrones trotzdem irgendwie ganz sehenswert, weil es es waren ein paar schöne Bösewichte dabei, die Entwicklung von denen war ganz nett, dieses Mysterium der weißen Wanderer auf der anderen Seite der Mauer aus einer längst vergessenen Zeit, die man wohl mal kannte, aber ne, das Phänomen ist verloren gegangen, wir bewachen noch diese große Mauer, wissen aber eigentlich gar nicht warum, es ist eher so ein Strafdienst geworden, diesen Aspekt der Serie fand ich super, aber die Auflösung fand ich halt total doof am Ende. Ne? Also so hatte so ein bisschen was, kennt ihr diesen schlechten Film aus den, ich weiß nicht, müsste 90er oder so gewesen sein, Die Killerhand? So ein ganz, ganz schlechter.
Manus Hände des Schicksals.
Nee, oder? Nee, tatsächlich Die Killerhand. Warte mal, wie hieß denn der im Original? Das ist halt auch so Horrorkomödie. Es geht irgendwie um, ja. 99 ist es, Horrorkomödie. Es geht um eine, einen Jugendlichen oder einen jungen Mann, der zu viel kifft und eines Tages macht sich seine Hand irgendwie selbstständig und fängt an, Leute umzubringen. Und er bringt dann halt Leute um und irgendwann geht es so weit, dass er sich diese Hand abhackt und die Hand dann trotzdem selbstständig weitermordet quasi.
Und das ist die Geschichte des kleinen Händchens aus der
So in etwa. Und dieses Ding ändert auch damit, dass irgendein Charakter, ich weiß gar nicht mehr, diese Hand mit so einem Dolch ersticht und dann macht's Puff und dann ist vorbei. Dann so. Und dann sagt auch der Hauptcharakter, wie, das war's? Das war alles? Also kein. Und genauso kommst du mir bei Game of Thrones vor. Du hast halt die großen weißen Wanderer, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten die Menschheit, bla bla bla, und am Ende flupp, tot. Also fand ich sehr unbefriedigend.
Ja, das ist antiklimatisch, ja. Das,
ja, ist also daher.
So wurde es kolportiert.
Was ist sonst noch so Fantasy, was man gesehen haben soll?
Aber warte mal kurz, du hattest gerade gesagt, dass mit der Hand, hat ja auch schon fast wieder biblischen Bezug, weil er, ne, sagt doch Jesus, wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleitet, dann schlag sie ab. Ja.
Ja,
ja, weiß ich gar nicht, was gibt es denn noch an größeren Fantasy-Sachen?
Also ich habe immer das Gefühl, Fantasy ist, vielleicht bekomme ich es auch nicht mit, aber zumindest was Serien angeht, sehr dünn im Vergleich zu Science-Fiction.
Hast du Rings of Power gesehen?
Ich habe die erste Folge oder sogar die ersten beiden Folgen gesehen und habe mich nie abgeholt. Also so.
Nee. Oh. Also ich fand es ganz gut. Hat mir doch Spaß gemacht. Hat mir, also ich
stimme voll
zu. Ich war auch erst sehr skeptisch, aber mich hat es dann doch mehr abgeholt, als ich dachte. Also es war schön.
Ja. Vielleicht muss ich da nochmal reingucken. Hat mich aber auf jeden Fall nicht so, also hat mich nicht gefasst.
Ich hatte so die erste Folge gesehen, dann dachte ich mir so, naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann hatte ich mal Nachmittag Zeit und habe den ganzen Rest durchgebinscht und dann war es ganz in Ordnung.
Ich habe das so gemacht, ich habe mir die im Fitnessstudio auch im Crosstrainer angeguckt. Von daher konnte ich zumindest nicht weglaufen.
Ja.
Naja. Ansonsten, was gab es noch? Fantasy, natürlich Witcher.
Hat mich, also konnte ich nie mit connecten. Finde ich auch schade.
Konnte ich mit den Spielen?
Nee, überhaupt nicht. Genau da hat es schon angefangen. Ich habe Witcher 1 habe ich, glaube ich, viermal angefangen und viermal aufgehört zu spielen. Irgendwann habe ich, weil es auch immer wieder irgendwie im Steam-Sale war, irgendwann mal für einen Fünfer The Witcher 3 gekauft, weil auch irgendwie etliche Leute gesagt haben, das beste Spiel aller Zeiten und großartig und toll und riesiges Kampfsystem, bla. Und also mag sein, ich kann mit der Welt so gar nicht connecten. Also wirklich nicht. Ich hab versucht, mich da wirklich reinzuarbeiten ist jetzt zu viel gesagt, aber mich darauf einzulassen und so. Und es hat mich nicht abgeholt. Also so gar nicht. Ich konnte mit der Welt nichts anfangen. Und wenn du mit der Welt und der Geschichte drumherum nichts anfangen kannst, dann kann das Spiel noch so gut sein. Dann ist es halt vorbei.
Also Witcher 1, da habe ich mich auch durchgequält, muss ich sagen. Das hat ein gemeinsamer Freund von Max und mir, der Schorsch, hatte mir das damals empfohlen. Der war völlig begeistert davon und ich habe das Spiel halt gespielt und habe es dann mehrere Male dann abgesetzt sozusagen und immer wieder neu anfangen müssen. Es war halt, also Witcher 1 war schon schwierig. Vor allem, wenn man die Welt nicht kannte, die Lore dahinter nicht kannte, war es halt schon schwierig zu connecten. Dann habe ich mir dann hier hinter mir sieht man auch die Bücher da vorne im Regal, das sind die Witcher-Bücher, habe ich dann alle gelesen. Da wusste ich dann auf einmal Bescheid und konnte dann auch viel mehr damit connecten, vor allem dann, weil es bei Witcher 2 ja auch wieder in diese bekannten Gefilde aus den Büchern geht und Witcher 3 war dann sozusagen die Fortsetzung, die man sich schon vom ersten Spiel an gewünscht hatte, so ungefähr. Hast du denn mal versucht, in die Serie reinzugucken oder dann entsprechend auch gar
nicht? Habe ich auch, hat mich auch nicht abgeholt. Doch, habe ich gesehen. Ich habe, vier Folgen, fünf Folgen davon gesehen, hat mich aber genauso wenig abgeholt, weil ich mit diesem Universum einfach nichts anfangen konnte. Ne, da sind irgendwie Monster und es gibt Hexer, die umherziehen, die man bezahlt dafür, dass sie diese Monster jagen und ne.
Ja, gut, ne? Muss ja nicht für jeden immer alles sein. Ne?
Nee, genau. Man muss ja nicht alles mögen. Ich finde es sogar echt schade, weil das Spiel halt echt gut sein soll, aber naja.
Nee, ich habe so das Gefühl, bei Fantasy ist es auch extrem schwierig, da so eine wirklich eine Welt zu erschaffen, die irgendwie unique ist, die man auch wirklich sehen möchte und die man nicht schon tausendmal gesehen hat. Und das leistet eigentlich für mich irgendwie so gut wie keiner mittlerweile. Da gab es halt früher mal ein paar, die es ganz gut hinbekommen haben. Ich meine, das Mittelalter ist das Mittelalter und ob du jetzt einen Drachen hinzufügst oder nicht, ist...
Ja, gut, das stimmt. Ja, ja, ne, das gerade bei diesen mittelalterlichen Fantasy-Welten ist es natürlich schwierig, da das Rad neu zu erfinden. Das ist wirklich so. Du hast ja mal gesagt, du schaust auch Anime oder sowas?
Gelegentlich, ja. Also ja. Nicht alles. Also ich habe zum Beispiel One Piece sehr lange nicht mehr gesehen. Da bin ich irgendwann, wann bin ich denn da ausgestiegen? Das muss... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die auch mal zum Teil...
Haben Sie das eine Teil mittlerweile gefunden oder immer noch
nicht?
Nein. Es nähert sich dem Ende, zumindest vom Manga her. Der Autor hat, glaube ich, angekündigt, das innerhalb der nächsten 2-3 Jahre zu beenden.
Ja, da habe ich auch Teile von gelesen, dann irgendwann halt die Animes zugeguckt. Aber das ist ja auch... Es wird irgendwann sehr lang, also One Piece. Aber trotzdem sehr sehenswert. Also finde ich noch, also ich glaube, so noch mit der liebste Anime, den ich gesehen habe. Also zumindest von Serien her.
Ist natürlich auch eine Art von Fantasy-Welt, ne? Also jetzt in diesem
Kosmos,
ne?
Klar, ja, genauso wie Dragon Ball oder ähnliches. Ist ja auch eine eigene Welt, ne? Also, da habe ich halt so die Klassiker gesehen, ne? Also One Piece, Dragon Ball, Naruto,
Sailor Moon.
Weiß ich nicht, Sailor Moon damals vereinzelt tatsächlich auch, als es mal im Fernsehen lief, wenn man zufällig hängen geblieben ist.
Ich habe das damals, als ich ganz klein war, da gab es ja morgens noch auf dem ZDF Cartoons. Erinnerst du dich noch an die Zeit?
Ja, tue ich.
Da lief man morgens um 6 Uhr Sailor Moon auf dem ZDF. Da habe ich mir einmal einen Wecker für gestellt.
Okay.
Ewig her, Anfang der 90er, ja.
Naja. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal durch Zufall über Elfenlied gestolpert. Das habe ich sehr gerne. Also das fand ich gut.
Das, war der nicht so gewalttätig?
Bisschen, ja, ein bisschen blutig, aber welcher ist es nicht? Ne? Also Elfenlied fand ich gut, Akira, auch Klassiker, ne, ja. Den man damals gesehen hat. Dann irgendwie, es ist nicht wirklich ein Anime, aber zumindest geht es so ein bisschen in die Richtung. Also es gibt ja auch so einige JRPGs, die man gespielt hat, sowas wie Dragon Quest oder Final Fantasy, die Reihen. Ne, das ist vielleicht noch der häufigste Punkt, wo Leute irgendwie thematisch damit in Berührung kommen.
Zelda?
Ich habe von den Zelda-Teilen tatsächlich nicht so viel gespielt, weil ich damals kein NES hatte, also auch kein Super NES. Ah. Ich war ein Sega-Kind. Ich hatte einen Sega Mega Drive und daher ist Zelda so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe natürlich auf der Switch den Teil angefangen, der da erschien, der erste, aber irgendwie...
Du hast doch auch Horizon gespielt. Das ist doch
Horizon habe ich gespielt.
Ähnlich.
Ja.
Aber das ist doch ähnlich. Breath of the Wild und Horizon.
Ja, das stimmt. Aber bei Horizon fand ich also jetzt nicht irgendwie toll, dass man die Welt erkundet hat oder so, sondern ich fand die Geschichte gut bei Horizon. Mhm. Deshalb, ich habe den zweiten Teil gerade auf meiner PlayStation, Forbidden West, und irgendwie kann der mich nicht so richtig motivieren, weil die Geschichte halt. Die ist durch im Wesentlichen. Und ich fand bei Teil 1 fand ich die Geschichte und die Welt, dass halt diese untergegangene Zivilisation ihre Spuren hinterlassen hat und so. Und Breath of the Wild ist dann doch irgendwie ein bisschen arg Comic-lastig. Und es ging mir zum Beispiel auf den Sack, dass ich jedes Mal irgendwie Sachen kochen muss, wenn ich in kalten Gegenden unterwegs bin. Ich finde solche Mechaniken super nervig.
Ich habe mir relativ schnell dann die Ausrüstung besorgt, die ich dann einfach angezogen habe.
Ja, das oder dieses Pferdefangen und so, das hat, also ist nicht meins gewesen. Also ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es nie durchgespielt.
Nee, ich spreche es auch deshalb an, weil gerade jetzt der letzte Trailer für den zweiten Teil von Breath of the Wild gerade diese Woche rausgekommen ist und der mich ziemlich gehypt hat für das Spiel und auch im Internet Wellen gezogen hat. Also die Rückkehr von Ganondorf und so weiter, das wird schon ganz cool. Freue mich schon drauf. Oder magst du so Hack and Slay oder sowas? Gibt ja dann noch so Hyrule Warriors.
Auch nicht. Ich mag halt gute Geschichten. Ne? Also ich, eins meiner liebsten Spiele war auf der PlayStation zumindest The Last of Us, der erste Teil. Da habe ich jetzt gerade den zweiten Teil, den ich endlich mal durchspielen muss, also weil ich es immer noch nicht gemacht habe.
Ja, der Bielendorfer, der will dich ja schon länger dazu bringen, oder?
Ja, ich habe die Serie jetzt zuletzt gesehen, wo ja der erste Teil quasi nochmal nacherzählt wurde. Also ich mag es vor allem, wenn irgendwie schöne Spielmechaniken kombiniert sind mit guten Geschichten. Ich finde, ein Spiel, wo das ein oder das andere fehlt, ist immer scheiße. Ne? Also gute Geschichte ohne gute Spielmechanik ist kacke, gute Spielmechanik ohne gute Geschichte kann gehen, aber nicht langzeitmotiviert.
Habt ihr nicht heute noch über diesen Kartoffel-Bro gesprochen?
Ja, genau, Potato. Also Langzeitmotivation ist da auch schwer, aber das ist halt so Casual-Game nebenbei. Ja. Ansonsten, ich habe Uncharted, habe ich alle Teile durchgespielt damals. Das fand ich irgendwie schön, weil da auch eine, da ist halt Indiana Jones zum Spielen. Im Wesentlichen.
Apropos Indiana Jones, freust du dich schon auf den neuen Film?
Meinst du den dritten Teil? Oder, vierten. Vierter ist es dann, ne? Ja, keine Ahnung, genau, weiß ich nicht.
Also komischerweise steht da eine 5 dran, aber ja,
ich habe noch keinen Trailer gesehen, aber ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ja.
Jetzt hört doch mal auf, den Abend vierten Teil zu mobben.
Wieso?
Nur wegen Shia LaBeouf, oder?
Der ist einfach nur scheiße. Also nicht, der Film ist, also der Außerirdische,
Was ist Gott anderes?
Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Also der Heilige Gral war auch nicht viel besser.
Also ich meine, wenn du mit der Bundeslade irgendwelche Leute schmelzen kannst, dann
ja.
Dann sehe ich die Außerirdischen jetzt auch nicht so kritisch, muss ich gestehen.
Ich habe mich damals sehr gefreut, als ein vierter Teil rauskam, weil die ersten drei Teile habe ich halt. Es war jetzt nicht so, dass ich die bewusst im Kino miterlebt habe oder so, sondern die waren halt, ne, die waren halt da. Und die habe ich, ich glaube, mein erster Berührungspunkt zu Indiana Jones generell war sogar LucasArts Adventure. Noch bevor ich überhaupt irgendeinen Film davon gesehen hatte, hatte ich eins dieser Point-and-Click-Adventure gespielt, und zwar der letzte Kreuzzug. Und dann irgendwann mal die Filme gesehen, also bewusst, und fand es insgesamt halt irgendwie witzig und nett und so. Ne? Und als dann irgendwann ein vierter Teil kam, war ich halt alt genug, um das bewusst wahrzunehmen, zu sehen, der vierte Teil von Indiana Jones, also es ist ja keine Fortsetzungsgeschichte, sondern eher so ein neues Abenteuer von diesen dreien, die es da schon gibt. Als dann irgendwie der Film kam und da waren so einzelne Szenen drin, die einfach zu drüber waren. Ne? Also irgendwie Kristallschädel von Außerirdischen, ja, und der Kühlschrank, der ist ja tatsächlich sogar ein stehender Begriff geworden. Ne? Also Nuke the Fridge, wenn etwas so hart übertrieben ist, dass es nicht mehr, also dass es schmerzt. Ne? Und
Das triggert dich dann als Physiker doch, ne?
Ja, da ist dann doch ein bisschen vorbei. Aber vielleicht kann man zu dem Teil sagen, der wäre wahrscheinlich nicht so zerrissen worden oder nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht der vierte Teil von Indiana Jones gewesen wäre. Sondern einfach nur ein Film und nicht dieses Erbe hätte antreten müssen. Das ist genauso, wenn man jetzt, was zum Glück nie passieren wird, weil sich ja der Schöpfer dagegen ausgesprochen hat, wenn man jetzt einen vierten Teil von Zurück in die Zukunft machen würde. Der kann nur verlieren. Also der kann einfach nicht dem Erbe, in Anführungszeichen, das er antreten muss, gerecht werden. Und genau das Gleiche ist bei Indiana Jones passiert.
Ja, da sind wir ja fast schon wieder am Anfang zurück, weil erstens, zurück in die Zukunft, Christopher Lloyd hat gerade eine Rolle in Mandalorian gespielt.
Habe ich noch, auch da habe ich die aktuelle, das ist aktuell eine neue Staffel, oder?
Ja, die läuft gerade, ja. Nächste Woche kommt die letzte Folge der Staffel.
Sehr schön, dann warte ich noch bis nächste Woche, dann kann ich die nämlich durchgucken.
Genau. Ja, und nächste Woche haben wir dann auch unser Review mit unseren Freunden von den Mando-Mercs vom Jagalar-Clan. Da werden wir uns die Staffel dann einmal nochmal vor Augen führen. Mhm. Ja, und dann natürlich die Sache noch mit dem Ausschlachten von Franchises. Ne? Könnte man ja jetzt ja Disney durchaus vorwerfen, dass sie das ja auch bei Star Wars ja auch so ein Stück weit tun, wo sie ja verschiedene Sachen von Indiana Jones bis sonst was drin verarbeiten teilweise.
Ja, ich meine, ist am Ende ein kapitalistisch getriebener Konzern, ne? Die versuchen rauszuholen, was halt geht. Das
ja, so ist das nochmal.
Aber was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben ja gerade noch ganz, ganz kurz über Fantasy gesprochen. Eine Fantasy-Reihe oder ein Universum, das ich ganz nett fand, das jetzt als Serie, ich glaube auf Netflix oder auf Disney lief, ich weiß nicht genau, war Lock and Key. Oder nee, Lock and Co? Nee, Lockwood
Lock
Co.
And Key.
Lock and Key, stimmt, Lock and Key war komische Fantasy. Lockwood und Co. Das war's.
Ja, richtig. Die habe ich durch Zufall auch gesehen. Das ist ja auch so ein Detektiv-Horror, Noir, irgendwie
ja,
so.
Ja, genau. Da finde ich das Universum, das die aufmachen, auch ganz spannend. Also irgendwie ganz witzig so, ne? Es ist irgendwie ein großes Ereignis, das aber nie genannt wird, passiert und seitdem wird die Welt von Geistern bevölkert. Es spielt irgendwie im Großen und Ganzen in London und Jugendliche, die irgendwie eine geschärfte Wahrnehmung haben, werden als Geisterjäger ausgebildet. Irgendwie
genau,
eine witzige
und die
Idee.
Verlieren dann mit dem Alter irgendwann ihre Gabe dazu, ja.
Genau, ja.
Ja, war spannend, teilweise ein bisschen drüber, aber
ja,
ja, wie die Briten halt schon mal so sind.
Ja.
Naja. Ja gut, okay. Ja, Reini, mir hat Spaß gemacht.
Schön.
Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Ja. Ja, auch mal ein bisschen über Star Wars und andere Science-Fiction reden ist immer nett.
Genau, deshalb machen wir das hier ja auch. Ja, war schön, dass du da warst und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
Bestimmt.
Möchtest du uns noch eine Empfehlung geben, wie ihr das bei euch im Podcast auch immer macht? Kann alles sein. Film, Lied, Literatur, Spiel, was dir gerade als erstes einfällt.
Literatur dann am liebsten. Ein Buch, das ich auch immer sehr gerne verschenke. Hartmut und ich. Falls ihr das noch nicht kennt, solltet ihr das unbedingt mal lesen. Hartmut und ich ist von, ich vergesse mal, wie der Autor heißt. Es ist schon lange, lange her, dass ich es das letzte Mal verschenkt habe. Oliver Uschmann, Hartmut und ich, es ist der Auftakt einer Buchreihe auch. Je nachdem, ob man es mag, mehr oder weniger. Also manche Teile sind besser, manche sind schlechter. Sehr, sehr lesenswert auf jeden Fall sind die ersten beiden Teile, Hartmut und ich. Und der zweite ist, glaube ich, voll beschäftigt. Da geht es um, also ein Ich-Erzähler, der Paketzusteller ist, erzählt von seinem Leben in seiner WG mit Hartmut. Und Hartmut ist ein Philosophiestudent, der ein bisschen durchgedreht ist. Also nur mal so ein Beispiel. Irgendwann merkt Hartmut, dass die Leute in seiner Nachbarschaft halt alle so entfremdet sind. Niemand kennt mehr den anderen. Alles ist so anonym. Und dann kommt Hartmut auf die Idee, bei der Straße die Gas- und Wasserzufuhr zu sabotieren, damit die Leute Leid erfahren und wieder zusammenrücken.
Also, okay, das klingt spannend. Ja.
Und so geht es in dem ganzen Buch. Also Hartmut und ich ist definitiv eine Leseempfehlung.
Ja, schauen wir uns mal an. Alles klar. Gut, eine letzte Frage noch, weil gerade meine Katze mich hier belagert hat wegen Snacks. Ja, genau. Ja. Wie geht's eurem Kater?
Ganz gut. Der Kater hat so vor sich hin. Liegt irgendwo in der Wohnung rum und verlangt nach Fressen, wenn er nichts mehr hat. Das übliche Katzenverhalten.
So ist es, ja. Ich habe ja zwei, meine Mia, die jetzt hier gerade da im Hintergrund läuft, die ist eher so die Hauskatze, die will immer mal raus und will dann sofort wieder rein. Und der Kurze, der will eigentlich nur nach draußen.
Ah. Ja, der dicke Kater ist ein reiner Wohnungskater, der darf nicht raus. Ist aber auch schwierig im zweiten Stock.
Ja, glaube ich. Alles klar. Gut.
Gut.
Also, danke nochmal für deinen Besuch hier und bis bald mal. Bis dahin.
Hauen Sie neu.